»Vater«, sagte sie, »ich weiß wohl, dass dies Ereignis einen Flecken in unserer Familiengeschichte bildet. Ja, ich habe schon viel darüber nachgedacht. Es ist genau, als wäre hier ein Tintenklecks in diesem Buche. Aber sei ruhig. Es ist meine Sache, ihn wieder fortzuradieren. Ich bin noch jung. Findest du nicht, dass ich noch ziemlich hübsch bin? Obgleich Madame Stut, als sie mich wieder sah, zu mir sagte, »O Gott, Madame Grünlich, wie sind Sie alt geworden?« Nun, man kann unmöglich sein Lebtag eine solche Gans bleiben, wie ich vor 4 Jahren war. Das Leben nimmt einen natürlich mit. Kurz, nein, ich werde mich wieder verheiraten. Du sollst sehen, alles wird durch eine neue, vorteilhafte Partie wieder gut gemacht werden. Meinst du nicht? Das steht in Gottes Hand, mein Kind. Aber es schickt sich durchaus nicht, jetzt über solche Dinge zu sprechen. Im Übrigen begann Toni um diese Zeit, sich sehr oft der Redewendung, wie es im Leben so geht, zu bedienen. Und bei dem Worte Leben hatte sie einen hübschen und ernsthaften Augenaufschlag, welcher zu ahnen gab, welch tiefe Blicke sie in Menschenleben und Schicksal getan. Der Tisch im Esssaale vergrößerte sich noch mehr, und Toni erhielt neue Gelegenheit, sich auszusprechen, als Thomas im August dieses Jahres von Po nach Hause zurückkehrte. Sie liebte und verehrte diesen Bruder, der ja auch damals bei der Abreise von Travemünde ihren Schmerz gekannt und gewürdigt hatte und in dem sie den zukünftigen Firmenchef, das einstmalige Familienhaupt, erblickte, von ganzem Herzen. »Ja, ja«, sagte er, »wir beide haben schon allerhand durchgemacht, Toni.« Dann zog er eine Braue empor, ließ die russische Zigarette in den anderen Mundwinkel wandern und dachte wahrscheinlich an das kleine Blumenmädchen mit dem malaiischen Gesichtstypus, das vor kurzer Zeit den Sohn seiner Brotgeberin geheiratet hatte und nun auf eigene Hand das Blumengeschäft in der Fischergrube fortführte. Thomas Buddenbrook, noch ein wenig blass, war eine auffallend elegante Erscheinung. Es schien, dass diese letzten Jahre seine Erziehung durchaus vollendet hatten. Mit seiner über den Ohren zu kleinen Hügeln zusammengebürsteten Frisur, mit seinem nach französischer Mode sehr spitz gedrehten und mit der Brennzange waagerecht ausgezogenen Schnurrbart und seiner untersetzten, ziemlich breitschulterigen Gestalt machte seine Figur einen beinahe militärischen Eindruck. Aber das bläuliche, allzu sichtbare Geäder an seinen schmalen Schläfen, von denen das Haar in 2 Einbuchtungen zurücktrat, sowie eine leichte Neigung zum Schüttelfrost, die der gute Dr. Grabow vergebens bekämpfte, deutete an, dass seine Konstitution nicht besonders kräftig war. Was Einzelheiten der Körperbildung, wie das Kinn, die Nase und besonders die Hände, wunderbar echt Buddenbrooksche Hände, betraf, so war seine Ähnlichkeit mit dem Großvater noch größer geworden. Er sprach ein mit spanischen Lauten untermischtes Französisch und setzte jedermann durch seine Liebhaberei für gewisse moderne Schriftsteller satirischen und polemischen Charakters in Erstaunen. Nur bei dem finsteren Makler, Herrn Gosch, fand er in der Stadt für diese Neigung Verständnis. Sein Vater verurteilte sie aufs Strengste. Das hinderte nicht, dass der Stolz und das Glück, das der Konsul über seinen ältesten Sohn empfand, ihm in den Augen zu lesen war. Mit Rührung und Freude begrüßte er ihn alsbald nach seiner Ankunft aufs Neue als Mitarbeiter in seinen Comptoirs, in denen er selbst jetzt wieder mit größerer Genugtuung zu wirken begann. Und zwar nach dem Tode der alten Madame Kröger, der am Ende des Jahres erfolgte. Man musste den Verlust der alten Dame mit Fassung ertragen. Sie war steinalt geworden und hatte zuletzt ganz einsam gelebt. Sie ging zu Gott und Buddenbrooks bekamen eine Menge Geld, volle runde 100.000 Taler Courant, die das Betriebskapital der Firma in wünschenswertester Weise verstärkten. Eine weitere Folge dieses Sterbefalles war diejenige, dass des Konsuls Schwager Justus, sobald er den Rest seines Erbteiles in Händen hatte, müde seiner beständigen geschäftlichen Misserfolge, liquidierte und sich zur Ruhe setzte. Justus Kröger, der Suitier, des alten à la mode Kavaliers lebensfroher Sohn, war kein sehr glücklicher Mensch. Er hatte mit seiner Kulanz und seiner heiteren Leichtlebigkeit es niemals zu einer sicheren, soliden und zweifellosen Position in der Kaufmannswelt bringen können. Er hatte einen bedeutenden Teil seines elterlichen Erbes im Voraus eingebüßt, und neuerdings kam hinzu, dass Jakob, sein ältester Sohn, ihm schwere Kümmernisse bereitete. Der junge Mann, der in dem großen Hamburg sich sittenlose Gesellschaft gewählt zu haben schien, hatte seinem Vater mit den Jahren eine ungebührliche Menge Courantmark gekostet. Und da, wenn Konsul Kröger sich weigerte, noch mehr zu leisten, seine Gattin, eine schwache und zärtliche Frau, dem lockeren Sohne heimlich weitere Geldsummen zukommen ließ, so waren zwischen dem Ehepaar traurige Misshelligkeiten entstanden. Um allem die Krone aufzusetzen, war fast zur selben Zeit, als B. Grünlich seine Zahlungen einstellte, in Hamburg, wo Jakob Kröger bei den Herren Dahlbeck und Compagnon arbeitete, noch etwas anderes, Unheimliches vorgefallen. Ein Übergriff, eine Unredlichkeit hatte stattgefunden. Man sprach nicht davon und richtete keine Fragen an Justus Kröger, aber es hieß, dass Jakob in New York eine Stellung als Reisender gefunden habe und demnächst zu Schiff gehen werde. Einmal vor seiner Fahrt wurde er in der Stadt gesehen, wohin er wahrscheinlich gekommen war, um außer dem Reisegelde, das sein Vater ihm zugeschickt, von seiner Mutter noch mehr zu erlangen. Ein geckenhaft gekleideter Jüngling von ungesundem Aussehen. Kurz, es war dahin gekommen, dass Konsul Justus, als ob er nur einen Leibeserben besäße, ausschließlich von meinem Sohn sprach, womit er Jürgen meinte, der sich zwar niemals eines Vergehens schuldig gemacht, aber geistig allzu beschränkt erschien. Er hatte das Gymnasium mit großer Mühe absolviert und befand sich seit einiger Zeit in Jena, wo er sich, ohne viel Freude und Erfolg, wie es den Anschein hatte, der Jurisprudenz widmete. Johann Buddenbrook empfand aufs Schmerzlichste die wenig ehrenvolle Entwicklung der Familie seiner Frau und blickte mit desto ängstlicherer Erwartung auf seine eigenen Kinder. Er war berechtigt, die vollste Zuversicht in die Tüchtigkeit und den Ernst seines ältesten Sohnes zu setzen. Was aber Christian betraf, so hatte Mr. Richardson geschrieben, der junge Mann habe sich zwar mit entschiedener Begabung die englische Sprache zu eigen gemacht, zeige aber im Geschäft nicht immer hinreichendes Interesse und lege eine allzu große Schwäche für die Zerstreuungen der Weltstadt, zum Beispiel für das Theater, an den Tag. Christian selbst bewies in seinen Briefen ein lebhaftes Wanderbedürfnis und bat eifrig um die Erlaubnis, drüben, das heißt in Südamerika, vielleicht in Chile, eine Stellung annehmen zu dürfen. »Aber das ist Abenteuerlust«, sagte der Konsul und befahl ihm, vorerst während eines vierten Jahres seine merkantilen Kenntnisse bei Mr. Richardson zu vervollständigen. Es wurden dann noch einige Briefe über seine Pläne gewechselt und im Sommer 1851 segelte Christian Buddenbrook in der Tat nach Valparaiso, wo er sich eine Position verschafft hatte. Er reiste direkt von England, ohne vorher in die Heimat zurückzukehren. Abgesehen aber von den beiden Söhnen, bemerkte der Konsul zu seiner Genugtuung, mit welcher Entschiedenheit und welchem Selbstgefühle Toni ihre Stellung als eine geborene Buddenbrook in der Stadt verteidigte. Obgleich man hatte vorhersehen müssen, dass sie in ihrer Eigenschaft als geschiedene Frau allerlei Schadenfreude und Voreingenommenheiten auf Seiten der anderen Familien werde zu überwinden haben. »Ha!« sagte sie, als sie mit gerötetem Gesicht von einem Spaziergang zurückkam und warf ihren Hut auf das Sofa im Landschaftszimmer. »Diese Möllendorf, diese geborene Hagenström, diese Semlinger, dieses Julchen, dieses Geschöpf. Was meinst du wohl, Mama? Sie grüßt mich nicht.« »Nein, sie grüßt mich nicht. Sie wartet, dass ich sie zuerst grüße. Was sagst du dazu?« Ich bin in der breiten Straße mit erhobenem Kopfe an ihr vorübergegangen und habe ihr gerade ins Gesicht gesehen. »Du gehst zu weit, Toni.« »Nein, alles hat seine Grenzen.« »Warum konntest du Madame Möllendorf nicht zuerst grüßen? Ihr seid gleichaltrig, und sie ist eine verheiratete Frau, so gut wie du es warst.« »Niemals, Mama. Oh Gott, das Geschmeiß. Assez, meine Liebe. So undelikate Worte. Oh, man kann sich hinreißen lassen.« Ihr Hass gegen diese hergelaufene Familie wurde durch die bloße Vorstellung genährt, dass die Hagenströms sich nun vielleicht berechtigt fühlen könnten, auf sie herabzusehen, und nicht minder durch das Glück, mit dem dies Geschlecht emporblühte. Der alte Hinrich starb zu Anfang des Jahres 51 und sein Sohn Hermann mit den Zitronensemmeln und der Ohrfeige, führte nun an der Seite des Herrn Strunk das glänzend gehende Exportgeschäft fort und heiratete ein kurzes Jahr später die Tochter des Konsuls Huneus, des reichsten Mannes der Stadt, der es mit seinem Holzhandel dahin gebracht hatte, jedem seiner drei Kinder 2 Millionen hinterlassen zu können. Sein Bruder Moritz hatte trotz seiner Brustschwächlichkeit ein ungewöhnlich erfolgreiches Studium hinter sich und ließ sich in der Stadt als Rechtsgelehrter nieder. Er galt für einen hellen, schlauen, witzigen, ja sogar schöngeistigen Kopf und zog rasch eine beträchtliche Praxis an sich. Er hatte nichts Semlingersches in seinem Äußern, besaß aber ein gelbes Gesicht und spitzige, lückenhafte Zähne. Sogar in der Familie selbst galt es, den Kopf hochzuhalten. Seit Onkel Gotthold fern den Geschäften lebte, mit seinen kurzen Beinen und weiten Hosen sorglos in seiner bescheidenen Wohnung umherging und aus einer Blechbüchse Brustbonbons aß, denn er liebte sehr die Süßigkeiten, war seine Stimmung gegen den bevorzugten Stiefbruder mit den Jahren immer milder und resignierter geworden, was freilich nicht ausschloss, dass er angesichts seiner 3 unverheirateten Töchter einige stille Genugtuung über Tonis missglückte Ehe empfand. Um aber von seiner Frau, der geborenen Stüving, und besonders von den 3 nun schon 6, 7 und 28 Jahre alten Mädchen zu reden, so bewiesen sie für das Unglück ihrer Cousine und den Scheidungsprozess ein beinahe übertriebenes, ein weitaus lebhafteres Interesse, als sie damals für die Verlobung und Hochzeit selbst offenbart hatten. An den Kindertagen, die seit dem Tode der alten Madame Kröger donnerstags wieder in der Mengstraße abgehalten wurden, hatte Toni keinen leichten Stand ihnen gegenüber. »O Gott, du Ärmste«, sagte Pfiffi, die Jüngste, die klein und beleibt war und eine drollige Art hatte, sich bei jedem Worte zu schütteln und Feuchtigkeit in die Mundwinkel zu bekommen. »Nun ist es also ausgesprochen? Nun bist du also gerade so weit wie vorher?« »Ach, im Gegenteile«, sagte Henriette, die wie ihre ältere Schwester von außerordentlich langer und dürrer Gestalt war. »Du bist viel trauriger daran, als wenn du dich überhaupt nicht verheiratet hättest.« »Das muss ich sagen«, bestätigte Friederike. »Dann ist es ja unvergleichlich viel besser, niemals zu heiraten.« »Oh nein, liebe Friederike«, sagte Toni, indem sie den Kopf zurücklegte und sich eine recht schlagkräftige und formgewandte Erwiderung ausdachte. »Da dürftest du denn doch wohl in einem Irrtum befangen sein, nicht wahr? Man hat doch immerhin das Leben kennengelernt, weißt du? Man ist doch keine Gans mehr.« »Und dann habe ich ja immer noch mehr Aussicht, mich wieder zu verheiraten, als so manche andere es zum ersten Male zu tun.« »So?« sagten die Cousinen einstimmig. Sie sagten »so« mit einem Z, was sich desto spitziger und ungläubiger ausnahm. Sesemi Weichbrot aber war viel zu gut und taktvoll, um die Sache auch nur zu erwähnen. Toni besuchte ihre ehemalige Pflegerin zuweilen in dem roten Häuschen am Mühlenbrink Nummer 7, das noch immer von einer Anzahl junger Mädchen belebt wurde, obgleich die Pension anfing, langsam aus der Mode zu kommen. Und auch das tüchtige alte Mädchen ward hier und da in die Mengstraße auf einen Rehrücken oder eine gefüllte Gans gebeten. Dann erhob sie sich auf die Zehenspitzen und küsste Toni gerührt, ausdrucksvoll und mit leise knallendem Geräusch auf die Stirn. Was ihre ungelehrte Schwester, Madame Ketelsen, anging, so begann sie neuerdings mit großer Schnelligkeit taub zu werden und hatte fast nichts von Tonis Geschichte verstanden. Sie stieß bei immer unpassenderen Gelegenheiten ihr unwissendes und vor unbefangener Herzlichkeit fast klagendes Lachen aus, so dass Sesemi sich beständig genötigt sah, auf den Tisch zu pochen und »Nalli« zu rufen. Die Jahre schwanden dahin. Der Eindruck, den das Erlebnis von Konsul Buddenbrooks Tochter in der Stadt und in der Familie hervorgerufen hatte, verwischte sich mehr und mehr. Toni selbst wurde an ihre Ehe nur dann und wann erinnert, wenn sie im Gesicht der gesund heranwachsenden kleinen Erika diese oder jene Ähnlichkeit mit Bendix grünlich bemerkte. Aber sie kleidete sich wieder hell, trug ihr Haar wieder über der Stirn gekraust und besuchte wie ehemals Gesellschaften in ihrem Bekanntenkreise. Immerhin war sie recht froh, dass ihr Gelegenheit geboten wurde, jährlich im Sommer die Stadt auf längere Zeit zu verlassen. Denn leider machte das Befinden des Konsuls jetzt weitere Kurreisen notwendig. »Man weiß nicht, was es heißt, alt zu werden«, sagte er. »Ich bekomme einen Kaffeefleck in mein Beinkleid und kann nicht kaltes Wasser darauf bringen, ohne sofort den heftigsten Rheumatismus davonzutragen. Was konnte man sich früher erlauben?« Auch litt er manchmal an Schwindelanfällen. Man ging nach Obersalzbrunn, nach Ems und Baden-Baden, nach Kissingen. Man machte von dort aus sogar eine so bildende wie unterhaltende Reise über Nürnberg nach München, durch Salzburgische, über Ischl, nach Wien, über Prag, Dresden, Berlin, nach Hause. Und obgleich Madame Grünlich wegen einer nervösen Magenschwäche, die sich neuerdings bei ihr bemerkbar zu machen begann, in den Bädern gezwungen war, sich einer strengen Kur zu unterwerfen, empfand sie diese Reisen als eine höchst erwünschte Abwechslung, denn sie verhehlte durchaus nicht, dass sie sich zu Hause ein wenig langweilte. »Oh mein Gott, weißt du, wie es im Leben so geht, Vater«, sagte sie, indem sie gedankenvoll die Zimmerdecke betrachtete. »Gewiss, ich habe das Leben kennengelernt. Aber gerade darum ist es eine etwas trübe Aussicht für mich, hier nun immer zu Hause sitzen zu müssen wie ein dummes Ding. Du glaubst hoffentlich nicht, dass ich nicht gern bei euch bin, Papa. Ich müsste ja Schläge haben. Es wäre die höchste Undankbarkeit. Aber wie es im Leben so ist, weißt du?« Hauptsächlich aber ärgerte sie sich über den immer religiöseren Geist, der ihr weitläufiges Vaterhaus erfüllte. Denn des Konsuls fromme Neigungen traten in dem Grade, in welchem er betagt und kränklich wurde, immer stärker hervor. Und seitdem die Konsulin alterte, begann auch sie an dieser Geistesrichtung Geschmack zu finden. Die Tischgebete waren stets im Buddenbrookschen Hause üblich gewesen. Jetzt aber bestand seit längerer Zeit das Gesetz, dass sich morgens und abends die Familie gemeinsam mit den Dienstboten im Frühstückszimmer versammelte, um aus dem Munde des Hausherrn einen Bibelabschnitt zu vernehmen. Außerdem mehrten die Besuche von Pastoren und Missionären sich von Jahr zu Jahr, denn das würdige Patrizierhaus in der Mengstraße, wo man nebenbei bemerkt so vorzüglich speiste, war in der Welt der lutherischen und reformierten Geistlichkeit, der inneren und äußeren Mission längst als ein gastlicher Hafen bekannt, und aus allen Teilen des Vaterlandes kamen gelegentlich schwarz gekleidete und langhaarige Herren herbei, um ein paar Tage hier zu verweilen, gottgefälliger Gespräche, einiger nahrhafter Mahlzeiten und klingender Unterstützung zu heiligen Zwecken gewiss. Auch die Prediger der Stadt gingen als Hausfreunde aus und ein. Tom war viel zu diskret und verständig, um auch nur ein Lächeln sichtbar werden zu lassen, aber Toni mokierte sich ganz einfach. Ja, sie ließ es sich leider angelegen sein, die geistlichen Herren lächerlich zu machen, sobald sich ihr Gelegenheit dazu bot. Zuweilen, wenn die Konsulin an Migräne litt, war es Madame Grünlich Sache, die Wirtschaft zu besorgen und das Menü zu bestimmen. Eines Tages, als eben ein fremder Prediger, dessen Appetit die allgemeine Freude erregte, im Hause zu Gast war, ordnete sie heimtückisch Specksuppe an, das städtische Spezialgericht, eine mit säuerlichem Kraute bereitete Bouillon, in die man das ganze Mittagsmahl, Schinken, Kartoffeln, saure Pflaumen, Backbirnen, Blumenkohl, Erbsen, Bohnen, Rüben und andere Dinge mitsamt der Fruchtsoße hineinrührte und die niemand auf der Welt genießen konnte, der nicht von Kindesbeinen daran gewöhnt war. »Schmeckt es? Schmeckt es, Herr Pastor?« fragte Toni beständig. »Nein? Oh Gott, wer hätte das gedacht?« Und dabei machte sie ein wahrhaft spitzbübisches Gesicht und ließ ihre Zungenspitze, wie sie es zu tun pflegte, wenn sie einen Streich erdachte oder ausführte, ganz leicht an der Oberlippe spielen. Der dicke Herr legte mit Ergebung den Löffel nieder und sagte arglos, Ich werde mich an das nächste Gericht halten.
Ja, es gibt noch ein kleines Après, sagte die Konsulin hastig.
Denn ein nächstes Gericht war nach dieser Suppe undenkbar. Und trotz einiger arme Ritter mit Apfelgelee, welche nachfolgten, musste der betrogene Geistliche, während Toni vor sich hin kicherte und Tom mit Selbstüberwindung eine Braue emporzog, sich ungesättigt vom Tische erheben. Ein anderes Mal stand Toni mit der Köchin Stina in häuslichem Gespräche auf der Diele, als Pastor Matthias aus Cannstatt, der wieder einmal während einiger Tage im Hause weilte, von einem Ausgang zurückkehrte und an der Windfangtür klingelte. Mit ländlich watschelnden Schritten ging Trina zu öffnen, und der Pastor, in der Absicht, ein leutseliges Wort an sie zu richten und sie ein wenig zu prüfen, fragte freundlich: »Liebst den Herrn?« Vielleicht war er willens, ihr etwas zu schenken, wenn sie sich treu zu ihrem Heiland bekannte.
»Je, Herr Pastor«, sagte Trine zögernd, errötend und mit großen Augen, »wecken meinen's denn, den Ollen oder den Jungen?«
Madame Grünlich verfehlte nicht, diese Geschichte bei Tische mit lauter Stimme zu erzählen, so dass selbst die Konsulin in ihr pruschendes, krögersches Lachen ausbrach. Der Konsul freilich sah ernst und indigniert auf seinen Teller nieder.
»Ein Missverständnis«, sagte Pastor Matthias verwirrt.
11. Was folgt, geschah im Spätsommer des Jahres 55 an einem Sonntagnachmittage. Buddenbrooks saßen im Landschaftszimmer und warteten auf den Konsul, der sich unten noch ankleidete. Man hatte mit der Familie Kistenmarker ein Festtagsunternehmen, einen Spaziergang zu einem Vergnügungsgarten vorm Tore verabredet. Ausgenommen Clara und Clotilde, die jeden Sonntagabend im Hause einer Freundin für kleine Negerkinder Strümpfe strickten, wollte man dort Kaffee trinken und vielleicht, wenn das Wetter es erlaubte, eine Ruderpartie auf dem Flusse unternehmen.
»Mit Papa ist es zum Heulen«, sagte Toni, indem sie nach ihrer Gewohnheit starke Worte wählte. »Kann er jemals zur festgesetzten Zeit fertig sein? Er sitzt an seinem Pult und sitzt. Dies und das muss noch fertig werden. Großer Gott, vielleicht ist es wirklich notwendig, ich will nichts gesagt haben. Obgleich ich nicht glaube, dass wir geradezu Bankerott ansagen müssten, wenn er die Feder eine Viertelstunde früher weggelegt hätte. Gut, wenn es schon 10 Minuten zu spät ist, fällt ihm sein Versprechen ein und er kommt die Treppen herauf, indem er immer 2 Stufen überspringt, obgleich er weiß, dass er oben Kongestionen und Herzklopfen bekommt. So ist es vor jeder Gesellschaft, vor jedem Ausgang. Kann er sich nicht Zeit lassen? Kann er nicht rechtzeitig aufbrechen und langsam gehen? Es ist unverantwortlich. Ich würde meinem Manne einmal ernstlich ins Gewissen reden, Mama.« Sie saß, nach der Mode in changierender Seide gekleidet, auf dem Sofa bei der Konsulin, die ihrerseits eine schwerere Robe aus grauer, gerippter, mit schwarzen Spitzen besetzter Seide trug. Die Enden ihrer aus Spitzen und steifem Tüll gefertigten Haube, die unterm Kinn mit einer Atlasschleife zusammengefasst waren, fielen auf die Brust hinab. Ihr glatt gescheiteltes Haar war unveränderlich rotblond. Sie hielt einen Pompadour in ihren beiden weißen und zartblau geäderten Händen. Neben ihr am Fauteuil lehnte Tom und rauchte seine Zigarette, während am Fenster Clara und Tilda einander gegenüber saßen. Es war unfasslich, wie völlig erfolglos die arme Clotilde täglich so gute und reichliche Nahrung zu sich nahm. Sie wurde beständig magerer, und ihr schwarzes Kleid, welches überhaupt gar keinen Schnitt hatte, beschönigte diese Tatsache nicht. In ihrem langen, stillen, grauen Gesicht unter dem glatten, aschfarbenen Scheitel stand eine gerade und poröse Nase, die sich vorn verdickte.